Wunderschönen guten Morgen miteinander. Mein Thema heute ist gesunder Umgang mit Druck. Ist mir schon klar, ihr wisst gar nicht, von was ich rede. Ihr seht alle so tiefenentspannt aus. Wahrscheinlich ist niemand von euch unter Druck. Im Falle, dass es mal so sein wird, dann könnt ihr die Predigt irgendwie in euer Schrank irgendwo zu Hause legen, für den Fall, wenn Druck kommt. Wir lernen heute einen gesunden Umgang mit Druck. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie wenn Gott sagt, so komm, setzt euch mal an meinen Tisch. Ich habe was Gutes bereitet, das haben wir jetzt auch schon erlebt in seiner Gegenwart. Der Tisch ist bereitet, jetzt setzt euch mal hin und erzählt, wie geht's euch eigentlich. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren, in Kindergarten und Schule waren. Und ich hatte das Glück von meinem Job her, dass ich häufig mein Mittagessen zu Hause sein konnte. Und dann war Mittagessen für uns immer so der Platz. Meine Frau und ich waren zu Hause. Die Kinder kamen vom Kindergarten, von der Schule zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir haben uns immer ausführlich Zeit genommen, so anderthalb Stunden Mittagspause gemacht. Und die Kinder kamen, die einen haben Quatsch im Kopf gehabt, die anderen haben eine schlechte Note heimgebracht, die anderen wurden verprügelt oder haben jemand verprügelt oder was so alles gibt. Und die kamen dann und kamen an den Tisch der Familie, an den Tisch der Gemeinschaft und haben einfach mal erzählt, wie es ihnen geht und mal rausgelassen, was so an Druck und an Situation oder auch Freude in ihrem Herzen war. Und wir haben miteinander gegessen und dann, als die Kinder alles erzählt hatten, dann haben wir sie in ihr Zimmer geschickt, gesagt, macht Hausaufgaben, haben sie natürlich nicht gemacht. Aber dass wir als Eltern auch noch ein bisschen Zeit hatten, miteinander einen Kaffee getrunken und Zeit füreinander hatten und miteinander, war so ein Highlight. Und so mein Eindruck ist ein bisschen so, wie wenn Gott einlädt uns an seinen Familientisch und sagt, komm, setzt euch mal hin, wie geht's euch? Was ist eigentlich so los? Was passiert denn eigentlich so in deinem Leben? Was bringst du mit? Ist dir ganz egal, was es ist? Freude oder Trauer oder Schmerz oder Druck oder Leidenschaft? Was immer du mitbringst am Tisch Gottes, des Vaters, hat es Platz und hat es Raum. Und in dieser Stimmung, in dieser Haltung würde ich euch einladen, möchte ich euch einladen, in diese Predigt auch mit reinzugehen. Gott lädt uns ein. Komm, setz dich mal hin. Ich kümmere mich um alles. Ist alles jetzt in Ordnung? Setz dich mal hin und sag, wie geht's dir eigentlich? Was hast du denn erlebt? Und in dieser Atmosphäre wollen wir uns mal mit dem Thema Druck auseinandersetzen. Es ist ja nicht nur so, dass Eintracht Braunschweig unter Druck steht. Oder die SPD oder die Börse. Es ist ja schon der Schüler, der unter Druck steht. Und nicht etwa wegen den Noten, sondern ob er die richtige Turnschuhe hat oder wie heißen die Sneakers. Ob er anerkannt ist, ob er geliebt ist, ja, ob er Freunde hat oder nicht, ob er gemobbt wird oder nicht. So viele Menschen sind unter Druck aus finanziellen Gründen. Es ist ein Drittel unserer Gesellschaft, die am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto haben. Ein Drittel. Ja. Die im Grunde jeden Monat hoffen, es reicht irgendwie und hoffentlich kommt nichts Größeres, irgendein Kühlschrank kaputt oder irgendwas, weil ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll und muss wieder irgendwie das finanzieren, einen Kredit aufnehmen, um das Problem zu lösen, um dann noch weniger Geld im Monat zur Verfügung zu haben. Andere sind unter Druck im Studium. Ja. Irgendwie früher zu meiner Zeit als Studenten, da hat man einfach mal studiert, noch studiert, so und heute Bachelor und Master und es ist alles so eingetaktet und dieser unglaubliche internationale Druck auch, ja, nicht nur die Vergleichbarkeit mit dem Kommilitone, der neben mir sitzt, sondern mit dem von China oder von Amerika oder von Afrika, das sind ganz andere Auseinandersetzungen, die wir haben und wir können fortschreiten und fortschreiten. Ich erlebe einfach und ich greife gern Themen auf, die ich so aus meinen Reisen heraus erlebe und feststelle, so viele Menschen sind aus unterschiedlichsten Gründen unglaublich unter Druck. Und irgendwie dieses Jahr, so meistens ist so auf Weihnachten hin, baut sich der Druck auf und alle hoffen auf Weihnachten, da wird der Druck dann ein bisschen größer mit der Familie. Und dann so zwischen den Jahren, da erholen sich dann alle. Und in der Regel habe ich so das Erlebnis, dass dann zum Anfang Januar sind alle doch ein bisschen entspannter, außer die Steuerberater und so, die dann als Abschlüsse machen müssen. Aber die meisten sind ein bisschen entspannter und dann so langsam Mitte Januar kommt man dann so langsam wieder ins Laufen und ein bisschen unter Druck. Dieses Jahr irgendwie hatte ich den Eindruck, so in meinen Reisen und Begegnungen, irgendwie diese Entspannungsphase hat gar nicht eingesetzt. Irgendwie alle so brutal unter Druck. Dann habe ich gedacht, gut, dann ist es ein Thema, über das es zu predigen gilt. Was sagt denn die Bibel zu Druck? Und ich habe übrigens festgestellt, Themen, die wir heute wieder auf dem Tisch haben und die in Manager-Magazinen oder in Training von Mitarbeitern oder in psychologischen Zeitschriften auftauchen, sind alles Themen, die wir in der Bibel schon behandelt haben. Es taucht im Moment oder in den letzten Jahren in meiner Aufgabe, Führungskräfte zu coachen, gab es vor 20 Jahren den Begriff eigentlich noch nicht, aber in den letzten Jahren taucht er vermehrt auf, der Begriff Resilienz. Schon mal gehört? Die nächste Folie bitte, dann Dankeschön. Resilienz ist eine Kompetenz, die inzwischen Führungskräfte brauchen, wahrscheinlich jeder Mensch braucht. Resilienz, so die Fähigkeit, mit Anforderungen, mit Herausforderungen, mit Frustsituationen, mit Enttäuschungen so umzugehen, dass man nicht dran kaputt geht, sondern vielleicht im besten Fall sogar noch daraus Gewinn erzielt. So Resilienz, wie viel Resilienz hast du als Führungskraft? Das ist eine wichtige Frage heute in den Trainings von Führungskräften oder in Coaching, Begleitung von Führungskräften, weil sonst hältst du diesen Wahnsinn nicht durch, in dem wir stehen. Die unfassbare Geschwindigkeit, mit der unsere Welt sich verändert, und ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, Leute, das ist noch gar nichts. Die nächsten Jahre wird so richtig heiß. Ja? Wenn ihr gedacht habt, ah, es wird schon wieder besser, nee. Die Geschwindigkeit durch die künstliche Intelligenz, die auf der Agenda steht, wird sich die Dynamik nochmal deutlich steigern. An Geschwindigkeit und an Veränderungsnotwendigkeit. Die Welt wird in 10 Jahren deutlich anders aussehen als heute. So, stellt euch drauf ein, habt ihr Resilienz? Dann haltet ihr das Ding durch. Macht vielleicht sogar Gewinn draus. Ist eine geringe Resilienz da, dann droht man da unterzugehen. So, Resilienz. Da habe ich gedacht, wo in der Bibel steht was von Resilienz oder von Druck? Und da habe ich festgestellt, das biblische Wort ist Bedrängnis. Das gute alte lutherische Wort für Druck heißt Bedrängnis. Und wenn du dann mal guckst in der Konkordanz oder heute reicht mir ja das Internet, mal den Begriff Bibel und Bedrängnis eingeben, und dann siehst du, wow, wie viele Bibeltexte beschäftigen sich mit dem Thema Bedrängnis, Bedränger, unter Bedrängnis stehen. Es scheint so, dass auch in biblischen Zeiten, wo Menschen Gott erlebt haben, Gott hineingesprochen hat, seine Weisheit in die Lebenssituation der Menschen, dass da auch schon ganz viele Leute, ganz viele Familien und Gruppen von Menschen unter Bedrängnis waren, unter Druck waren. Und Gott hat hineingesprochen und seine Botschaft ist immer heilsam, ist immer ordnungsschaffend, ist immer friedensstiftend, ist immer gesundmachend. Und deshalb ist es klug, mal hinzuhören, Herr, was hast du gesprochen in den Zeiten damals? Und sein Wort ist heute aktuell. Es gibt kein aktuelleres Wort als das biblische Wort. Auch wenn es manchmal verstaubt klingt in der Sprache, aber es ist kraftvoll im Inhalt und es ist nicht nur eine menschliche Weisheit, sondern es ist Gottes Kraft zum Heil. Es ist Gottes wiederherstellendes Kraft. Ein Wort von dir, Herr, und meine Seele wird gesund. Das Wort Gottes ist gesundmachend, ist ordnungsstiftend, bringt uns Orientierung und Zukunftsfähigkeit. So lasst uns hinhören, was Gottes Wort uns sagt zu dem Thema gesunder Umgang mit Bedrängnis. Und ich habe einen Text rausgesucht und an dem werden wir uns ein bisschen entlang arbeiten, nämlich Psalm 4. Es ist die neue Genfer Übersetzung, die ich gewählt habe, die sprachlich gut ist und auch eine sehr gute Übersetzung inhaltlicher Art. Psalm Davids, der sowas unter Druck war, wer seine Lebensgeschichte kennt. Wahrscheinlich gab es keinen Tag, wo er nicht unter Druck war, der arme Kerl. Und er hat viel von dem, was er erlebt hat, in Psalmen und Lieder verarbeitet und mit Gott im Gespräch, hast du gesagt, ein Dialog mit Gott? War das dein Begriff? Ja. Er war mit Gott im Dialog, im Gespräch und Gott hat hineingesprochen in seine Situationen. So Psalm 4, ein Psalm Davids. Wir verzichten jetzt drauf auf die Begleitung von Saiteninstrumenten. Vers 2. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Hey, du sitzt jetzt am Tisch des Vaters, spürst du es? Herr, sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals drüber nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer dar, die er von euch möchte, und setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. So, wenn wir uns darauf einlassen, auf die Anleitung, die wir hier finden und die ich euch nahelegen möchte in dieser Predigt, dann werdet ihr wieder gut schlafen. Also nicht bitte im Gottesdienst jetzt, sondern dann heute Abend. Aber es ist doch eine gute Aussicht, oder? So, boah, mal wieder eine Nacht durchschlafen, ohne Schlafmittel und ohne zwei Glas Wein. So, lasst uns ein bisschen ranarbeiten an das Ganze. Nächste Folie bitte. Die richtige Perspektive gewinnen, mit dem fängt's an. Wenn du unter Druck stehst, mal egal woher der kommt, ist das erste Wichtige, überhaupt mal wieder die richtige Perspektive einzunehmen. Psalm 4 haben wir gelesen, Vers 2 heißt es, wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott. Das heißt, der erste Schritt ist wichtig, dass wir uns mal von dem, was uns Druck macht, das wir noch gar nicht definieren können vielleicht, aber diesem Druck mal wegwenden und wir wenden uns Gott zu. Wir erlangen eine andere Perspektive, wir betrachten die Situation mal von Gottes Seite her. Und damit es möglich ist, ist es wichtig, dass wir zunächst unseren Gott anschauen. Das ist, was wir hier einüben mit Anbetung. Das ist ja nicht, dass wir Gott dem alten Mann da oben den Bart kitzeln und dass er wieder mal einen lustigen Sonntagvormittag hat, sondern wir beten an, weil wir uns wieder bewusst machen, inmitten dieser Welt von Bedrängnis gibt es einen großen Gott. Gibt es einen, was haben wir gesungen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Wir beschreiben ihn, wir beschreiben, wer er ist und wie er ist, und wir führen uns diese Realität Gottes und diese Kraft Gottes, diese Persönlichkeit Gottes bewusst vor Augen. Denn das Bedrängende hat die Eigenart, uns gefangen zu nehmen. Das, was dich unter Druck bringt, hat die Eigenart, deine Seele, deine Gedanken zu verengen, dass du ins Stammhirn gehst und nichts mehr anders sehen und denken kannst, als nur noch, alles ist scheiße. Entschuldigung, alles ist blöd. Und es gilt mal zunächst davon wegzureißen und zu sagen, nein, meine erste Priorität, die Wahrheit, die ewig gültige Wahrheit, der ewig gültige Gott, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, und er ist für mich. Was immer passiert, das ist endlich, das ist klein im Verhältnis zu dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. So, im Hebräerbrief heißt es mal, lasst uns hinwegschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da steht wirklich im Griechischen das Wort hinwegschauen. Aufsehen hat Luther übersetzt, lass uns aufsehen. Aber es ist eigentlich, das Aufsehen bedeutet ein Hinwegschauen von hin zu ihm. Und wenn du das hinkriegst, dann hast du die halbe Miete schon drin. Das heißt, der Druck, was dich unter Druck setzt, verliert schon in diesem Moment seine Kraft, seine Bedeutung, seine Übergröße, seine Übermacht. Du sagst, nein, ich beginne wie im Vaterunser, nicht mit meinen Problemen und meinen Sünden, mit meinem Mangel an Brot und Ernährung, sondern ich beginne mit meinem Gott, Vaterunser, der du bist. Und diese Übung, dieses Trainieren, diese Lebenshaltung ist überlebensnotwendig, dass wir hinschauen zu ihm. Anbetung. Ja. Also Anbetung ist ein wichtiger Grundsatz für unser Leben, um die richtige Perspektive zu gewinnen. Das ist Teil 1 der Perspektive. Will ich nicht zu lange hängen bleiben, da seid ihr gut drin, das habt ihr alle gelernt. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, du bist der Gott, der für mein Recht Eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. In diesem Hinschauen auf Gott ist ja zunächst die Beschreibung, wer ist er? Du bist der Gott, der mir Recht verschafft. Aber dann kommt dieser zweite Teil, nämlich sich daran zu erinnern, ich habe dich doch schon erlebt. Du hast mir doch schon geholfen. Wie war das damals? War ich doch auch unter Druck. Da war es doch auch schwierig. Und ich bin rausgekommen, ich bin durchgekommen. Du hast mir doch schon mal geholfen. Denn auch das ist so ein wichtiger Teil, dass Bedrängnis, so eine Drucksituation, ist so übermächtig, führt uns in die Ohnmächtigkeit, in das Gefühl, jetzt geht gar nichts mehr. Alles ist doof. Ich gehe unter. Und sagt, nein, es stimmt nicht. Ich war schon in Situationen und Gott hat mir geholfen. Und hier brauchen wir uns auch einander als Gemeinde, denn manchmal in so einer Situation schaffe ich das nicht mehr alleine. Ich brauche den anderen, der mir hilft und sagt, hey, erinnere dich mal dran. Weißt du noch damals? Und wir haben miteinander gebetet. Kannst du dich erinnern, als unsere Kinder und wir gedacht haben, das kriegen wir nie hin und wie Gott uns rausgeholfen hat? Und manchmal brauchen wir die Geschichten auch der anderen, die uns erzählen, du, Gott hat mir geholfen. Gott ist wirklich ein Gott, der in Not uns hilft. Er ist wirklich ein Herr, der mitten im Alltag uns zur Seite steht. Du bist nicht allein. Und wir ermutigen einander zu glauben, zu vertrauen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also erinnere dich gerade in diesen Momenten, gerade in diesen Zeiten, wenn du unter Druck stehst, dass wir uns erinnern und unser Inneres, unsere Seele nähren mit der Wahrheit, Gott hat mir geholfen. Gott ist ein Gott der Hilfe. Gott hilft mir, uns als Familie, mir als Person, mir als Arbeitnehmer, mir als Arbeitgeber, mir als Schüler, mir als Student. Gott hilft mir. Und gut, wenn wir dann Gemeinde haben, wo man sagt, wie hast du verstanden? Ruf doch mal an zum Geburtstag. Vielleicht auch, und ich weiß, das erzählen mir auch die Gemeindeleitung, da bin ich auch sehr dankbar, wir auch, wenn Menschen hier in Krankheit und Not sind, wir einander unterstützt und füreinander da seid, füreinander betet. Hey, das ist so wertvoll. Und jeder, der in der Not ist, weiß, wie wertvoll das ist, jemanden zu haben. Das ist ja nicht so, ich denke an dich, sondern wir erinnern uns, wir ermutigen uns. Komm, lass uns nochmal dem Herrn vertrauen. Ja, Gott hat schon geholfen. Auch diesmal wird er uns helfen. Das ist eine andere Perspektive, oder? Aus großer Bedrängnis hast du mir herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhör mein Gebet. So die richtige Perspektive gewinnen als Schritt 1. Schritt 2, meinen Bedränger beim Namen nennen. So, jetzt habe ich eine andere Herzensweite, jetzt habe ich Raum in meinem Inneren, jetzt habe ich wieder Ermutigung und Zuversicht und Stärke, weil ich weiß, wer mein Gott ist, der mir hilft. Und jetzt wende ich mich dem Bedränger zu. Hier sagt David, jetzt spricht er im Gebet zu seinen Bedrängern. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes, das waren seine Bedränger in dem Moment. Denn die haben ihm streitig gemacht, König von Israel zu sein. Die haben gesagt, du bist der Falsche. Das war aus seiner Familie teilweise, das waren andere Volksgruppen natürlich, das waren auch andere Leute aus dem Volk, die ihm streitig gemacht haben, seine Position. Und er spricht jetzt seine Bedränger an, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? So, nenne deinen Bedränger beim Namen. Jetzt, was bringt dich denn wirklich unter Druck? Was ist das denn? Am Anfang ist es ja so ein Gefühl, so ein irgendwie so schattenhaft, so alles ist irgendwie doof, irgendwie stimmt was nicht, irgendwie, ich halte es nicht mehr aus. Aber du kannst es noch nicht beim Namen nennen. Erst wenn du es beim Namen nennen kannst, kannst du es beherrschen. Wer sind deine Bedränger? Was ist denn das, was dich wirklich bedrängt, unter Druck bringt? Was ist es denn? Ist es der Leistungsdruck? Bringt dich das unter Druck? Oder ist es der Erfolgsdruck? Oder ist es der Finanzdruck? Oder heißt der Anerkennungsdruck oder Rechtfertigungsdruck oder Erwartungsdruck? Oder was ist denn der Druck? Wie heißt er denn? Und in dem Moment, wenn du ihn benennen kannst, dann merkst du, jetzt kann ich ihn auch bearbeiten. Jetzt kann ich damit umgehen. Sonst ist es so dieses seltsame Etwas. Ich bin unter Druck. So, das zweite Schritt ist, deine Bedränger beim Namen nennen. Und vielleicht brauchen wir da auch mal unsere Hilfe, dass wir ins Gespräch gehen mit jemandem und sagen, du, ich muss dir mal meine Situation erzählen. Und der andere kann vielleicht leichter sagen, du, das, ich glaube, das ist, was dich unter Druck bringt. Ja? Und jetzt kann ich dann, das gucken wir uns nachher an, wie gehe ich dann damit um? Erster Schritt, neue Perspektive gewinnen. Zweiter Schritt, Bedränger beim Namen nennen. Was bringt dich unter Druck? Was ist es wirklich? Drittens in dem Ganzen, bringt er sich nun in die richtige Positionierung? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lüge? Vers 4, begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen. Und er bringt sich in die richtige Positionierung, sagt, ihr mögt mich angreifen, ihr bringt mich unter Druck, ihr stellt mich in Frage, aber die Tatsache ist, Gott hat mich positioniert. Ich bin König, nicht weil ich mir irgendwie mit Ellenbogen den Arbeitsplatz erarbeitet habe, sondern weil Gott mich hierher gesetzt hat. Und er bringt sich in die richtige Positionierung. Das ist auch so eine Eigenart von den Gefühlen, die uns unter Druck bringen, dass sie uns in Frage stellen. Und du weißt nicht mehr, wer du bist und deine Identität ist hinterfragt und deine Fähigkeit und deine Kenntnis ist hinterfragt. Du bist wie ein Nobody. Das ist das Gefühl. Du floatest ohnmächtig irgendwie durch dieses Weltall und durch diesen Alltag hindurch und kannst nicht mehr. Das ist nicht wahr. Gott hat dich gesetzt. Ihr seid Eltern. Wer hat dich zu Eltern gemacht? Gott hat dich zu Eltern gemacht. Die Gabe der Kinder ist eine Gabe Gottes. Gott hat dich zu Vater und Mutter gemacht. Wer bist du? Vater und Mutter. Wer bist du in diesem Universum? Sohn und Tochter des allmächtigen Gottes. Wer bist du? Berufen oder gesetzt in einen bestimmten Dienst, in eine bestimmte Beauftragung am Arbeitsplatz, inmitten der Gesellschaft. Wer hat dich gesetzt? Gott hat dich berufen. Und da gibt es so einen wunderbaren Text im Epheser 1, der sagt, dass Gott uns vorherbestimmt hat, noch vor Grundlegung der Welt. Du bist hier nicht zufällig da. Du bist auch nicht nur ein Gedanke Gottes, sondern du bist im Willen Gottes, positioniert von Gott. Er hat dich bestimmt und gesetzt, noch bevor irgendjemand wusste, dass es dich irgendwann mal geben wird. Da kannte er dich schon und sagt, gut, dass du da bist. Gott hat dich positioniert, vergiss das nicht. Ist Gott für uns? Wer mag denn wieder uns sein? Gott, es ist Gott. Und er hat uns positioniert. So habt ihr diesen Dreiklang, Perspektive gewinnen, wer ist mein Gott? Was ist denn wirklich das Problem, das was mich bedrängt? Und wer bin ich in dem Ganzen? Und ich positioniere mich richtig hin zum, nicht unter die Bedrängnis, sondern ich bin ein Gegenüber für die Bedrängnis auf der Seite Gottes. Und wenn du da mal ein bisschen dir Zeit nimmst, so wenn du unter Druck stehst und mal diesen Dreiklang, so diese Positionierung findest, dann erst hast du die Möglichkeit und sagen, so, was ist denn jetzt nun der Druck, mit dem ich umzugehen habe und wie gehe ich damit um? Vorher wird der Druck immer dich führen und leiden und wird dir deinen Alltag versauen. Soweit verstanden? So, dann können wir uns jetzt mal dem nächsten Schritt zuwenden. Jetzt definieren wir so, was für eine Art von Druck ist es. Du kannst ihn ja beim Namen nennen inzwischen. Du hast dich positioniert. Jetzt gucken wir auf den Druck. Wir sitzen mit dem Vater am Tisch und gucken uns mal an, was ist denn das, was mich unter Druck bringt? Und es gibt drei unterschiedliche Arten, es gibt vielleicht auch mehr, ich habe mal auf drei das reduziert. Drei unterschiedlichen Arten von Druck und damit auch verbundene Vorgehensweisen. Auch wieder vom Wort Gottes her angeleitet. Das ist jetzt nicht im Psalm 4 in diesem Detail drin, aber wenn wir dann angucken, so diese ganzen Textstellen, dann werden wir feststellen, dass es unterschiedliche Art von Druck gibt und damit auch eine unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Erstens, es gibt Druck, der mich versklavt. In der Bibel haben wir das große Beispiel des Volkes Israels, die versklavt waren, unter Druck waren von Ägypten über 400 Jahre hinweg, weil sie nicht in ihrer Berufung waren. Sie gehören nach Kanaan, nach Eretz Israel. Sie sollten nach Ägypten nur für eine gewisse Zeit, um versorgt zu werden. Aber das war nicht ihr Platz der Berufung. Und sie waren am falschen Platz und kamen an diesem falschen Platz unter Versklavung und haben das nicht gecheckt 400 Jahre lang. Genau so ist es manchmal in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft. Irgendjemand hat über dir ausgesprochen, du bist in der falschen Positionierung und das lebst du über Jahre oder Jahrzehnte. Ich sag's mal ein praktisches Beispiel. Meine Frau war vor einigen Jahren, nachdem unsere Kinder erwachsen waren, war es in der Frage, wie der Einstieg ins Berufsleben wie das dann auch so ist. Du erkundigst dich und gehst ins Gespräch. Und sie hat auch dann ein Gespräch gehabt bei der Agentur für Arbeit und wollte sich da beraten lassen. Und dann war dort ein Berater, der hat sich angeguckt, was sie mitbringt und ihr Alter. Und sagt, ach, sie kriegen keinen Job. Vielleicht können sie versuchen, mal bei Amazon sich zu bewerben. Und Regale einräumen oder so. Meine Frau hat einen Bachelor in Theologie gemacht, also eine Akademikerin, hat Buchhändlerin gemacht und so weiter, aber das war die Aussage von dem. Meine Frau kam nach Hause völlig durch den Wind, in Tränen aufgelöst. Ja. Dieses Wort von dieser Autorität, von dieser Fachkraft, ja, hat sie zerstört. Ja, wirklich. Ja. So, sie war unter dem Druck jetzt. Ich bin Anfang 50, war sie damals, und werde nie wieder einen Job haben. Maximal kann ich eine Putze machen oder irgendwas. Ja. Ist nicht minderwertig gemeint, aber das war das Gefühl in ihr. So, ich bin nichts mehr. Dieser Druck, ich werde auch nie beitragen können zu unserem Erwerb, zu unserem Familieneinkommen. Es ist aus. Das war die Situation damals. Und wir haben das natürlich miteinander bearbeitet und geistlich und getröstet und geliebt und habe sie erstmal bei mir angestellt, dass sie zufrieden war. Und dann, aber das kann ja nicht jeder. Auf jeden Fall. Und haben uns das mal genau angeguckt. Die Tatsache ist, dass natürlich sie dann rausgekommen ist. Aber es war immer wieder dieser Satz. Das war wie wenn sie erdolcht wäre mit diesem Druck, ja, das aus dir wird nichts, du bist niemand. Ja. So dieses Wort, das kann uns manchmal versklaven. Heute, 5 Jahre später, hat sie den Traumjob ihres Lebens. Inzwischen, kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, das würde zu lang dauern, inzwischen sie hat dann einen Arbeitsplatz gefunden, bei einem Unternehmen, hat sich beworben, wurde sofort genommen bei der ersten Bewerbung. Ja. Wurde sofort genommen, noch nicht ganz auf dem Stand, wo sie hin wollte, hat dort 2 Jahre gearbeitet, dann kam dort ein Seniorenstift und kam dann die Pfarrerin auf sie zu und sagt, Frau Winkler, ich habe gesehen, wie Sie Ihren Glauben leben und wie Sie mit Menschen umgehen, ich will Sie gerne in meinem Team haben. Und jetzt ist sie, und sie wollte eigentlich, es war 40-Stunden-Woche, sie wollte eigentlich nur 25-30-Stunden-Woche machen. Sie kam auf sie zu, sie hat gesagt, eigentlich geht es gar nicht, dass sie als freikirchliche Theologin in der evangelischen Kirche als Pfarrerin tätig ist. Die hat gesagt, das kriegt man hin. Ja. Heute ist sie evangelische Pfarrerin dort, Krankenhausseelsorgerin, Seelsorgerin für die Senioren, macht Gottesdienste und so weiter und so fort für 25 Stunden mit dem Gehalt, für wo sie vorher mit 40 Stunden hatte. Ja. Und ist ihr Traumjob. Die kommt jeden Tag heim, glücklich. Ja. Heute habe ich wieder mit den Leuten gebetet, mit denen gesprochen, Gottesdienste gemacht, für Mitarbeiter Gottesdienste gemacht. Die blüht auf. Ich habe eine glückliche Frau, ein happy life, happy wife, happy life, wie du weißt. Ja. So, so Versklavung, so ein Wort kann dich versklaven. Und du bist dann dein Leben lang unter diesem Wort, unter dieser, aber das ist nicht deine Positionierung, das ist nicht deine Berufung, das ist nicht das Wort des Herrn über deinem Leben, sondern es ist das Wort von einem, der es nicht kapiert hat von der Agentur für Arbeit. Der nicht gesehen hat, was Gott in diese Frau hineingelegt hat. Der die Chancen und Perspektive nicht gesehen hat. Das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf, aber wie viele Menschen gibt es, die genau durch so ein Wort vom Vater, von der Mutter, vom Lehrer, vom Pastor, von irgendjemandem Autorität im Leben unter dieser Versklavung sind? Anstatt in dem zu sein, was Gottes Wort und Gottes Berufung für ihr Leben ist, wo sie aufblühen würden und wo sie gestalten könnten. Und dieser Druck der Versklavung. So, wenn du unter Versklavung bist, Jesus heißt es mal, der waren die Pharisäer und Schriftgelehrten und haben ihn unter Druck gesetzt mit Worten, mit Aussagen aus der Schrift. Und da heißt es einfach, er ging mitten durch sie hindurch. Wir müssen uns nicht mit jedem Kram beschäftigen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Berufung ist. Meine Perspektive ist das Wort des Herrn und was er über meinem Leben ausgesprochen hat. Und ich gehe manchmal einfach durch diese Bedrängermasse und Meute einfach hindurch. Auch so ein Damoklesschwert im Moment, was viele unter Versklavung bringt, ist, in der Rente wirst du arm sein. Das ist auch so ein Ding. Wenn man es einfach nur oft genug sagt, dann wird es zur Wahrheit. Und zack, eine Gesellschaft ist unter diesem Mandat. Wir werden alle arm. Hä? Ist das das Wort des Herrn über deinem Leben? Es wird von Journalisten und von Versicherungshochrechnungen, die meistens sowieso nicht stimmen. Aber es gibt solche Worte. Versklavung. Überleg mal das, was dich unter Druck setzt. Versklavt es dich? Dann heißt es in der Schrift, werdet nicht wiederum eines Menschen Knecht. Christus hat euch teuer erkauft. Geht in eure Berufung. Ihr seid des Herrn, was er in euer Leben gelegt hat, wie er euch berufen hat, wie er euch gesetzt hat, was er über euch ausgesprochen hat. Das ist euer Mandat. Das ist die Verheißung über eurem Leben. Das ist eure Berufung und Setzung in dieser Zeit und in dieser Welt, was der Herr gesprochen hat. Und dann geh hindurch, durch all die Bedrängnisse, durch all die falschen Aussagen, die dich unter Druck setzen, die dich versklaven wollen. Wir sind nicht mehr dazu da, Sklaven zu sein. Zweitens, es gibt Druck, der mich stark macht. David hat solche Erfahrungen auch gemacht, schon als Hirte. 16-jähriger Bub in der Verantwortung für Schafe, der ganzen Familie, Versorgung der Familie und der Löwe kommt und der Bär kommt und was da so alles an Herausforderungen da ist. Und er lernt mit seinem Gott gegen diese Widersacher vorzugehen und wird stark daran. Aber dann kam die große Situation, ihr erinnert euch vielleicht, er wurde von Samuel gesalbt zum König von Israel. Das haben die anderen wieder nicht gesehen. Wieder so eine wunderbare Szene, wo menschliche Augen haben nicht gesehen, was in David drinsteckt. Aber Gott hat es gesehen und sendet seinen Propheten Samuel und sagt, salbe diesen zum König von Israel. Das ist der Mann. Und da haben die gesagt, wenn das der König von Israel ist, dann bin ich der Weihnachtsmann oder was. Ja? Die haben das überhaupt nicht gesehen. Und dann hat Samuel ihn gesalbt, hat die Wahrheit über ihm ausgesprochen. Und da ist es nicht dann wie Superman oder so, dass er plötzlich fliegen konnte, sondern es fühlte sich immer noch gleich an und er ging immer noch nach seiner Arbeit nach. Bis zu dem Zeitpunkt der Herausforderung. Und er kam wie Rotkäppchen mit einer Flasche Wein und ein bisschen Brot zu seinem Brüder an die Front und sieht Goliath, wie Goliath das Volk Israel herausfordert und Gott verhöhnt. Und er sieht es und dann steht in ihm diese Berufung auf. Das kann nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Und es steht in dieser eigentlich Überforderungssituation, steht in ihm die Salbung auf die Berufung, das Wort des Herrn in ihm auf. Und er nimmt die Herausforderung an und überwindet Goliath. Und er wird sichtbar als der König von Israel. Manchmal gibt es Situationen, Leute in unserem Leben, die erst uns herausfördern, was eigentlich in uns steckt. Und wenn wir immer jeder Schwierigkeit aus dem Weg gehen, dann wirst du nicht in die Kraft kommen, die eigentlich in deinem Leben drin ist. Und ich bin jetzt schon lang genug hier in der Gemeinde zum Predigen. Ich erlaube mir, auch ein paar Dinge ein bisschen heftiger zu sagen. Wird immer noch eingeladen, seltsamerweise. Ich komme von einer Generation, die Babyboomer-Generation. Wir haben eher die Tendenz, Kämpfe zu kämpfen, die gar nicht nötig sind. Ja, immer so das Gefühl, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns durchsetzen, wir müssen Leistung bringen, wir müssen das Beste machen, wir müssen uns absichern, sonst wird es ganz schief gehen. Und wir geben unglaublich viel Energie rein für Situationen, die man etwas lockerer gestalten könnte. Wir kämpfen viele Kämpfe, die man nicht kämpfen müsste. Jetzt kommt ein bisschen eine Generation in das Arbeitsleben, nennen wir sie Y oder X oder Z-Generation. Da hat man so das Gefühl, gibt es eine Herausforderung? Dann bin ich weg. Das muss ich mir doch nicht antun. Diese hedonistische Lebensart, Hauptsache mir geht's gut und Hauptsache es fühlt sich gut an. Und wenn es ein bisschen schwierig wird, ach, ich finde einen anderen Arbeitsplatz. Ich finde auch eine andere Freundin. Ja. Mit der ist es bestimmt leichter. Ich finde auch eine andere Gemeinde, da ist es bestimmt heiliger. Ja. Fühlt sich besser an. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das Pendel geht ein bisschen zu weit in die andere Richtung. Beides ist nicht gut. Aber vielleicht diese Generation wird lernen dürfen, dass ich stark werden kann durch Herausforderungen. Dass nicht jede Herausforderung vom Teufel ist. Dass nicht jede Schwierigkeit im Leben meine Eltern wegbeten müssen, wenn die Christen sind. Oder wegkaufen müssen. Sondern dass es gut ist, manche Herausforderungen anzunehmen und daran mich zu erkennen, was in mir steckt. Stark zu werden durch die Herausforderung, Gaben und Fähigkeiten und Kräfte hervorzubringen, die ich sonst nie entdecken würde und nie mir zuordnen würde. So mancher Druck, deshalb dieser Dreiklang vom Anfang, wenn du dann am Tisch sitzt mit dieser Klarheit und guckst dir an, was dich unter Druck bringt, sagst, Mensch, eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, diese Art von Druck spüre ich, muss ich durch. Das wird mich stark machen. Ich werde es auffressen wie Brot. Ich werde hinterher stärker sein. Ich werde hinterher klüger sein. Ich werde hinterher geisterfüllter sein. Ich werde hinterher mehr von Gott erfahren haben. Ich werde hinterher eine stärkere Persönlichkeit sein als zuvor. Und ihr Helikoptereltern, ich sage euch, hört auf, eure Kinder immer zu umrunden und zur Schule zu fahren, wieder abzuholen, als wären sie aus Ton. Ja. Sie werden lebensunfähig. Mutet es ihnen zu. Sie müssen sich das Hirn mal anhauen. Das ist völlig okay. Okay, jetzt werde ich hinterher. Ich stehe noch im Kaffee hinten, könnt ihr mich ansprechen. So, jetzt muss ich Gas geben. Drittens. Es gibt auch Druck, den ich nicht ändern kann. Und es ist wichtig, das zu sagen, weil es gibt sehr häufig Situationen, da merkst du, es ist nicht so leicht einzuordnen, wird es vergehen oder nicht vergehen, kann ich es wegbeten oder wird es mich stark machen, sondern ich weiß es einfach nicht. Das ist ein Druck und es ändert sich nicht. Lass mich ein kleines Beispiel von der Bibel sagen. Paulus hatte so eine Situation, er nennt es Pfahl im Fleisch, was immer das war. Aber er sagt, das ist unangenehm, bringt mich unter Druck, das ist doof. Und was machst du als Christ? Du betest es weg. Und er hat gesagt, ich habe dreimal gebetet und der Herr hat es nicht von mir genommen. Und da habe ich gesagt, am Tisch des Vaters, hä? Was ist los, Herr? Und Gott erklärt es ihm und sagt, hey, das ist in Ordnung so. Und dann gibt er ihm einen wichtigen Satz und den nimmst du mit, wenn du in einer Krankheitsphase bist, in einer Finanznotphase bist und du merkst, es lässt sich nicht einfach so und so zuordnen, sondern es könnte länger dauern. Dann nimm diesen Satz mit. Gott sagte zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Heißt, du wirst das nicht überwinden können, das wird dich auch nicht stark machen, die Situation, halte durch. Aber lass dir genügen an meiner Gnade. Schau jetzt auf meine Gnade und nicht auf die Situation. Sondern du wirst jeden Tag genug Gnade haben, genug Kraft haben, um durch die Situation durchzugehen. Tag für Tag, Tag für Tag. Herr, unser tägliches Brot gib uns heute. Und du wirst es heute wieder haben und morgen und übermorgen. Du wirst Kraft erleben in deiner Schwäche. Auch wenn sich die Situation nicht verändert. Und es kann manchmal Wochen oder Monate dauern. Eine gewisse Situation, wo sich nicht verändert und wo man dir nicht deinen Glauben absprechen sollte. Und wo du nicht dann plötzlich sagst, jetzt stimmt mit mir was nicht, sondern du spürst und du merkst, Gott hat die Gebete nicht erhört, dann halte ich das einfach mal aus. Aber ich habe die Verheißung und die Zusicherung und die darfst du nehmen. In dieser Schwachheit ist die Stärke Gottes Tag für Tag mächtig. Und ich habe Tag für Tag Kraft, um durch diese Situation durchzugehen. Manchmal ist es Alleinerziehende. Ja? Du musst manchmal durch Phasen, wo deine Kinder, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich es durchbringen soll. Hey, der Herr wird in dieser Schwäche seine Stärke an dir erweisen. Du wirst genug Gnade haben für jeden Tag, für jede Stunde, für jeden Moment. Egal wie die Herausforderung ist, Gott ist gegenwärtig, Gott ist für dich. Und wenn du es auch nicht plötzlich einmal überwindest und dann ist alles gut, sondern vielleicht über Wochen, manchmal über Jahre, Tag für Tag die Kraft brauchst, das hält dich am Herrn. Aber seine Gnade wird nie aufhören. Seine Gnade wird jeden Tag genug sein. Seine Kraft wird für dich da sein. Und du wirst stärker werden im Glauben und inniger mit Jesus denn je zuvor. Das wünschen wir uns nicht, aber wenn es so ist, dann verzweifle nicht und lass dir auch keinen falschen Zeug ins Hirn jagen oder ins Herz, sondern dann nimmst du. Jeden Morgen ist seine Gnade neu und seine Güte frisch für dich. Und du nimmst jeden Morgen, wenn du aufstehst, einen Schluck von seiner Gnade. Es wird reichen für den Tag. Es wird reichen wieder für den nächsten Tag und wieder für den nächsten Tag. Und du wirst in dem Ganzen stärker werden, schlussendlich in deinem Vertrauen auf Gott. Stärken werden in deiner Intimität mit Jesus. Und du wirst nicht untergehen in dem Ganzen, sondern seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darf ich das Team noch auf die Bühne bitten, nochmal? Und dass wir in diesen letzten paar Minuten uns das nochmal bewusst machen. Die letzte Folie bitte. Im Angesicht der Feinde. An diesem Tisch der Gnade sitzen wir. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Jetzt, wo du in den Frieden eingekehrt bist, wo du umgehen kannst mit deiner Drucksituation, stellst du fest, es ist ja auch die Situation um dich herum, am Arbeitsplatz, in der Familie. Es sind andere, die unter Druck stehen, wie du auch, die aber nicht beten können, die keine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und jetzt schließt David sie mit ein in sein Gebet. Viele Leute hört man klagen, was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu. Unsere Firma, unsere Familie, unsere Stadt, die durch die VW-Geschichte so unter Druck steht. Herr, wende uns dein Angesicht zu. Tiefe Freude hast du mir gegeben, Hoffnung in mein Herz. Die trage ich jetzt hinein in diese Stadt, hinein in meinen Kontext. Denn du gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Sitzen wir an diesem Tisch, du bist zu Hause. Du kannst mit dem Vater reden, was du willst. Er ist bereit, er ist da. Er nimmt sich die Zeit. Die Feinde im Angesicht der Feinde, das, was dich unter Bedrängnis bringt, die Bedränger sind um dich herum, die sind immer noch da. Aber der Tisch der Gnade im Schutz des Herrn ist mittendrin. Und du hast immer den Raum, dich hinzusetzen. Musst nicht erst alles überwinden, erst alles klären, sondern zuerst setz dich hin an den Tisch, an den reich gedeckten Tisch der Gnade. Und lass uns das jetzt auch nochmal einen Moment tun, bewusst tun. Ich weiß, wir sitzen schon die ganze Zeit am Tisch der Gnade. Wir machen es nochmal bewusst, auch angesichts deiner Bedränger. Die sind jetzt immer noch da, aber sie haben kein Mandat. Sie herrschen nicht über dein Leben. Christus herrscht über dein Leben. Kriegt es klar, Gott ist für uns. Und Herr, so sitzen wir inmitten der Situation, wo wir drinstehen, mit all den Leidenschaften, Freuden, aber auch mit all den Bedrängnissen. Und hören dir zu. Sortieren uns an deinem Tisch. Stärken uns in deiner Gegenwart, Herr. Wir schauen dich an und begreifen, was für ein Gott, der für mich ist. Und ich darf sitzen an dem Tisch der Gnade. Sitzen an dem Tisch dessen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, vor dem jedes Knie sich beugt und jeder Bedränger stoppen muss, jeder Sturm stille halten muss, wenn er spricht. Herr, dein Wort über meinem Leben, das allein zählt. Wir hören dir zu, Herr. Wir schütten unser Herz aus und hören dir zu. Rede du. Amen.